Ich habe ohnehin ein sehr ernstes Thema heute. Und zwar, Leute, ich glaube, dass die Zeit für Geplänkel vorbei ist. Und ich möchte uns ganz neu in die Nachfolge rufen. Und wisst ihr, eine Grundvoraussetzung für Nachfolge ist Mündigkeit. Und ich habe echt eine Sehnsucht, auch angesichts dessen, was wir gerade gehört haben, auch viele andere Dinge, dass wir in eine viel, viel stärkere Mündigkeit kommen. Und Leute, ohne jetzt hier auf was rumhacken zu wollen, da ist mega Luft nach oben in unserem Land. Und ich kenne jetzt eure Gemeinde nicht gut genug, so dass keiner es persönlich nehmen muss. Aber ich weiß, dass an den meisten Orten das ein großes Thema ist. Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Epheserbrief, wo wir lesen, also ihr dürft gerne mal, wenn ihr mögt, in eurer privaten Zeit dann auch den Kontext lesen, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist ein Fokus, den wir haben, Einheit im Glauben und Jesus zu erkennen. Und jetzt kommt dieses zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Und natürlich ist mit der vollen Mannesreife auch die volle Frauenreife gemeint. Das griechische Wort, das hier steht, heißt Teleos und es kann auch als Volljährigkeit verstanden werden. Also wir sind ausgerufen und berufen und angesagt, dass wir reif werden sollen. Das heißt, Schluss mit kindischem Gedöns. So, dass hier kein Missverständnis aufkommt, ich könnte heute auch predigen über seid wie die Kinder, was Jesus ja auch sagt. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen kindlich und kindisch sein. So, wir können kindlich sein und müssen trotzdem nicht kindisch sein. Und das hat was mit Reife zu tun. Der Vers geht noch weiter, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und hergetrieben von jedem Wind der Lehre. Und das haben wir viele Winde der Lehre und durch Internet heute nochmal ein ganz anderes Maß an Winde der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Leute, wir müssen mündig werden und mündig heißt, ich kann auch selbst und brauche nicht andere dafür. Heißt, ich brauche natürlich Gemeinschaft, das ist nicht die Frage, da predige ich gar nicht dagegen, aber ihr seid nicht davon abhängig, dass ich als Prediger euch gute Nahrung bringe. Wenn ihr es noch seid, habt ihr ein Problem. Wir haben gerade über Brüder und Schwestern gehört in Ländern, die haben gar nicht den Luxus, dass jemand ihnen geistliche Nahrung bringen kann, sondern die müssen direkt an der Quelle sein, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt. Ich bin ein bisschen scharf heute, einfach weil ich merke, dass gerade in mir ein Riesenschmerz aufgekommen ist während unserer Gebetszeit. Wir sind oft echt verwöhnte Rotzgören. In unserem Land, wirklich Leute, uns geht es so unglaublich gut. Und wenn jemand Lob und Anbetung in den Himmel werfen müsste, andauernd, dann sind wir das. Verdient hat es unser Land ganz und gar nicht. Und uns geht's so gut und mir bei den kleinsten Kleinigkeiten gehen sofort in den Mimimi-Modus. Leute, das geht nicht. Das geht nicht mehr. Wir müssen mündig, ich kriege in Gemeinden mit, wisst ihr, ich komme ja auch als Berater rum, wo Gemeinden ihre Pastoren anmeckern, weil ihnen die Predigten nicht so gut gefallen. Ich denke, Leute, es geht überhaupt nicht um den Sonntag. Es geht um Montag bis Samstag. Wisst ihr, wir können hier eine tolle Zeit haben in Gottes Gegenwart. Und was ist schöner als in Gottes Gegenwart? Aber Leute, in Gottes Gegenwart werden wir eines Tages rund um die Uhr sein. Darum geht's nicht. Hier geht's darum, dass wir als Gottes Kinder einen Effekt haben auf die Welt, in die wir reingesetzt sind. Aber dafür müssen wir mündig sein. So, ich überspringe jetzt ein bisschen was und gehe in die nächste Stelle rein. Der messianische Jude David H. Stern hat den 1. Korinther sehr, sehr knackig übersetzt. Vielleicht noch ein bisschen knackiger, als wir es gewohnt sind aus einer Elberfelder oder Luther. Ich lese euch das gerade mal vor. Er sagt oder überschreibt, was Paulus an die Korinther sagt mit: Ich konnte nicht zu euch als zu Menschen reden, die geistliche Dinge verstehen können. Schon ein bitteres Intro. Stattdessen musste ich zu euch sprechen, wie man zu Kleinkindern spricht, die nur aus Fleisch gemacht sind, die das, was man zu ihnen sagt, nur ganz wörtlich verstehen können. Leute, ich habe das erlebt, dass Leute zu mir kommen und nach einer Predigt sagen, aber warum hast du das gesagt? Ich denke, oh Leute, das war eine Metapher. Deren Geist sich erst noch entwickeln muss, die von ihrer Entwicklung her noch nicht fähig sind, auf diese Weise angeredet zu werden. Das ist unglaublich scharf, wenn man das so formuliert. Aber es wird noch schlimmer. Und ich muss immer noch so zu euch reden, denn ihr seid immer noch weltlich. Leute, ich spreche jetzt was an. Wo hat das Erfolgsstreben der Welt, unser Wohlstand und unser Wohlergehen immer noch die Nummer eins in unserem Leben, obwohl wir sonntags in unseren Liedern etwas anderes singen? Sorry, im Schwabenland unpopulär, aber... Denn ihr seid immer noch weltlich, denkt noch immer nur an die Welt und ihre Dinge, sodass euer Geist, wenngleich im Prinzip reif genug zur Aufnahme, Achtung, jetzt wird's ganz böse, unterentwickelt ist. Euer Intelligenzquotient ist normal, aber euer geistlicher Quotient liegt aufgrund eurer Lebensweise weit dahinter zurück. Ihr müsst mal 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3 lesen, das steht da wirklich. Das ist nur mal eine andere Übersetzung und ich finde total spannend, das aus jüdischer Sicht mal zu übersetzen auf dem Kontext her. Mir hilft diese Bibelübersetzung enorm. Noch eine Bibelstelle. Wie gesagt, ich renne jetzt ein bisschen durch. Hebräer. Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn, und jetzt kommt genau das, was unsere Aufgabe ist, während ihr der Zeit nach bereits Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig und ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Die Frage ist schlicht und ergreifend, müssen wir noch gefüttert werden oder haben wir bereits ein Stadium erreicht, wo wir erkennen, ich bin dazu da, um andere zu füttern? Ich habe ja Tage ein Leadership-Buch gelesen, weil ich in einem wirtschaftlichen Kontext ein Seminar geben muss. Und das ist ja manchmal ganz interessant, was Menschen, die jetzt nicht explizit gläubig sind, so schreiben. Und dann war da eine Geschichte drin. Und ich habe sie angefangen zu lesen und als dann die Pointen der Geschichte kamen, dachte ich, oh, verkrafte ich die Geschichte weiter oder nicht? Ich erzähle es euch mal. Ein Mann wurde in die Hölle geführt und ihm wurde gezeigt, was die Hölle ist. Als ich das so lese, denke ich, oh, ich weiß noch nicht, aber es ist richtig gut. Er wird an einen reich gedeckten Tisch geführt mit einem großen Topf in der Mitte mit Suppe. Und Leute, die völlig ausgemergelt sind, sitzen drumherum. Und jeder hat nur einen Löffel mit einem so langen Stiel, dass der Löffel nicht in den Mund reinpasst. Das ist die Hölle. Und dann wird der Mann in den Himmel geführt und sieht, was der Himmel ist. Und er kommt an genau den gleichen Tisch, wieder mit dieser Suppe. Und drumherum sitzen Menschen und alle haben die gleichen langen Löffel. Und ihm wird er fragt, ich verstehe nicht, es ist genau das gleiche Setting. Und er wird ihm gesagt, ja, aber die Menschen hier haben gelernt, einander zu füttern. Leute, das ist ein großer Unterschied. Ob du immer und immer wieder, ich habe euch vorgewarnt, ich werde heute ein bisschen giftig. Aber meine Motivation ist nicht Besserwisserei oder ich hab's drauf, sondern meine Motivation ist echt eine Sorge. Ob du immer und wieder sonntags kommst und sagst, hoffentlich kriege ich heute auch was Gutes zum Essen. Und ob du wie ein Kind oder Teenager dich an den Tisch setzt und sagst,
schon wieder Gemüsereis.
Ich habe 2 Töchter, ich kenne das, wenn was auf den Tisch kommt, wo nicht das favorisierte Essen ist. Oder ob du sagst, ich bin reif, ich bin erwachsen und ich merke, hier sind Nährstoffe, die nehme ich zu mir, aber meine eigentliche Aufgabe ist, andere zu versorgen. Denn wisst ihr, dazu sind wir berufen. Wir haben eine Berufung. Und unsere Berufung ist nicht gefüttert zu werden, sondern zu füttern. Also an erster Stelle müssen wir mal Self-Feeder nennen. Ich mag diesen englischen Begriff. Selbsternährer, Selbstversorger. Es ist unerheblich, ob wer auch immer hier predigt, die tiefste Predigt bringt. Weil ganz ehrlich, die besten Predigten sonntags werden euch nicht reichen, wenn, ich darf kurz... Ich tue sogar meinen Finger rein, damit du es wieder findest. Wenn ihr eure Bibel zu Hause nicht lest. Ich frage gar nicht, wer von euch regelmäßig in der Bibel liest, weil ich habe total Angst vor den Handzeichen. In den meisten Gemeinden ist es nicht viel, versteht ihr? Da kann ich sonntags Hammerpredigten machen. Wenn wir nicht mal überprüfen können, ob das, was ich sage, wirklich stimmt und in der Bibel steht, dann haben wir eine schwierige Situation. Wisst ihr, es gab eine Zeit... Da waren die Menschen abhängig von Klerikern, die ihnen erzählt haben, was anscheinend in der Bibel steht, weil sie die Sprache nicht sprachen, die war nur in Latein. Und dann wurde viel Schmuh getrieben mit der Bibel. Jetzt haben wir die in unserer Sprache. Menschen in anderen Ländern vergraben die im Garten, haben wir gerade gehört. Wir haben sie in schönen Versionen, sehen auch nice aus. Aber wir nehmen sie halt nur als Staubfänger. So, bitte schön, hier kriegst du sie wieder zurück. Leute, das kann nicht sein. Wir müssen uns Selbstversorger werden. Auch Leute, Schluss mit diesem Schwarzbrotirrtum. Wie oft habe ich den Spruch gehört, wenn Leute in der Gemeinde unangenehm berührt von Predigten, die ihnen immer zu einfach, mir ist es zu wenig Schwarzbrot. Hey, dann kauf dir dein Schwarzbrot. Geh selber zum Bäcker. Wir haben daheim eine neue Situation. Meine große Tochter ist schon eine Weile ausgezogen, studiert und die Kleine hat eine Ausbildung angefangen im Sommer. Meine Frau arbeitet wieder in der Industrie. Ich habe sehr wechselnde Arbeitszeiten. Wir kochen mittags nicht mehr immer. Da hat sich was verändert. Unsere Tochter, die hat in ihrer Arbeit eine Mensa und trotzdem kommt sie abends heim und sagt, was gibt's zum Essen? Letzte Woche hat sie im Kühlschrank was vermisst, was sie mag, was für mich jetzt nicht das Level von Butter, Eiern, also Grundnahrungsmitteln hat, sondern irgendein Luxusartikel. Dann habe ich gesagt, Süße, verdienst dein eigenes Geld, hast sogar mehr als Mama und ich, gehst du zum Laden, kaufst du selber.
Warum? Ist doch Essen.
Versteht ihr, es geht nicht darum, dass ich das nicht gerne auch mal kaufe, aber wenn es nicht da ist, meckern. Leute, irgendwann sind wir erwachsen und dann hört es auf, dass Mama und Papa uns die ganze Zeit füttern. Romantisch ist das natürlich schon. Ein für Mama, ein für Papa. Wisst ihr, das ist schon schön. Ja, ihr lacht, aber manchmal sind wir so im Gottesdienst, wisst ihr? Ich habe den Eindruck bei euch, ihr lebt da schon einige Sachen auch vielleicht anders, aber ich kriege das schon mit, wenn Menschen mir sagen, ach du, heute hat der Lobpreis mir nicht so viel gebracht. Ja. Dami, kennst du, oder? Und ich denke, echt, ich wusste gar nicht, dass es beim Lobpreis um dich geht. Ich dachte, es geht um Gott beim Lobpreis, aber ja, vielleicht habe ich da was falsch verstanden, weißt du? So, oh, heute hat mir der Lobpreis nicht so... Und ich denke, boah, Leute, es kann nicht sein. Manchmal essen wir auch nicht, was zu essen ist, weil es uns nicht lecker genug schmeckt. Wisst ihr, lecker ist nicht immer das Einzige, was als Maßstab wichtig ist. So, ich mache ja nicht mehr lang und insofern ist Mittagessen auch nicht weit, also kann ich ein bisschen über Essen reden. Weil sonst wäre das jetzt hochgradig gemein von mir. Ich hoffe, dass die Vegetarier und Veganer unter euch jetzt kurz mit mir Nachsicht haben, wenn ich ein bisschen über Fleisch spreche. Das ist einfach nur meine Sicht der Dinge. Aber wisst ihr, ein Burger, Ich habe doch gesagt, ich habe deswegen die Vorsage, es ist fies. Aber so ein richtiger, ich war im Sommer, war ich wandern hier bei euch um die Teck rum. Und danach bin ich nach Kirchheim rein. Das muss irgendwo um die Ecke sein, wo eure neuen Räume sind. Da gibt es einen Burgerladen mitten in der Stadt. Und ich habe so einen mächtigen Burger gegessen. Ich habe wirklich, der ist mir, ich Idiot, versteht? Ihr werdet gefragt, 2 Patties? Und ich sage, ja. Und dann kam das Ding und ich hab anatomische Schwierigkeiten gekriegt. Weil ich hatte weder die Möglichkeit, dass meine Hand es greifen kann, noch gäbe es einen Mund. Ich musste schräg ansetzen und so. Ich habe noch nie in meinem Leben von der Seite einen Burger so gegessen. Leute, ich könnte jeden Tag Burger essen. Was würde mit mir passieren? Was wäre das Erste, was ihr merken würdet, wenn ich jeden Tag Burger esse? Leute, es gibt eine Form von geistlicher Falschernährung, die uns träge und dick werden lässt. Und das ist, wenn wir nur Predigten konsumieren, aber die Kalorien, die wir geistlich zu uns nehmen, nicht für das verwenden, wofür sie da sind, nämlich um unseren Stoffwechsel anzukurbeln und Energie freizusetzen, die für etwas ist. So, natürlich ist Essen lecker und eine gute Predigt kann auch lecker sein. Ich versuche auch lecker zu predigen normalerweise, bis auf heute. Aber Leute, es geht darum, dass ich Energie kriege, die für etwas ist. Wenn ich die Energie nicht umsetze, sondern auf der Couch bleibe, dann setze ich an. Ihr kennt alles dieses Saying, ich mag das enorm. Warum ist das tote Meer tot? Weil es keinen Ausfluss hat. Ihr müsst euch mal eine Karte angucken, See Genezareth, da fließt Wasser rein und raus, ist lebendig. Lebendiges Wasser fließt in das tote Meer rein und bleibt dort und stirbt, weil es keinen Ausfluss hat. Leute, wenn du keinen Ausfluss hast, dann wird es tot, obwohl es lebendig in dich reingeflossen ist. Und das sind dann geistliche Couch-Potatoes. Das ist dann das geistliche Netflix-Level. Versteht ihr? Das ist, wenn mir Menschen sagen, Peter, ich habe schon die Woche 10 Predigt-Podcasts gehört. Und ich denke, oh weia. Wie willst du 10 Messages umsetzen? Leute, ich habe Schwierigkeiten. Meist reicht mir eine Predigt, ich bin eine ganze Weile beschäftigt. Leute, wir müssen in die Umsetzung kommen und wir können nicht nur essen, was lecker ist. Manchmal muss ich auch mal was essen, wo, aber sonst werde ich mangelernährt. Es gibt Passagen in der Bibel, Leute, die sind unangenehm. Mark Twain, den ich sehr schätze, wird zitiert mit diesen Worten: Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Leute, das geht mir auch so. Manchmal erwischt mich die Bibel eiskalt. Ich fühle mich in einem Moment total heilig und plötzlich kommt Gott daher und zeigt Peter, was ich übrigens noch sagen wollte. Manchmal sagt Gott auch nur ganz liebevolle Sachen zu mir, versteht ihr? Aber es funktioniert nicht nur mit ein für Mama, ein für Papa. Leute, wenn wir erwachsen werden wollen, dann müssen wir manchmal auch an Reifepunkte kommen, die sind herausfordernd. Als meine Kinder in die Pubertät kamen, hatten die manchmal ganz schlimme Gelenkschmerzen. Ich erinnere mich, wie ich ins Bett meiner Töchter kam und die geheult haben, weil die Knie ins Ohr wehtan haben und da sind die gerade gewachsen. Und es hat dann in den Gelenken Schmerzen gemacht. Leute, manchmal tut Wachsen auch weh und Erwachsensein ist manchmal unangenehm. Ich höre meine Töchter heute manchmal noch im Auto sitzen. Vor 2 Tagen waren wir irgendwo nachts unterwegs und sind heimgefahren mit dem Auto. Meine Tochter saß hinten drin und hat gesagt, ich liebe es, nachts Auto fahren. Am liebsten würde ich jetzt hier gerade liegen bleiben. Meine Frau hat gesagt, weiß nicht, wie lustig du fändest, nachts in der geschlossenen Garage im Auto zu bleiben. Und dann kommt diese Romantik, früher Papa, da hast du mich jetzt die Treppen hochgetragen. Ja, die ist 16 und wir haben 3 Stockwerke. Wisst ihr, es gibt Grenzen. Und dann ohne Zähneputzen ins Bett. Das war das Größte, ohne Zähneputzen ins Bett. Ich hätte auch manchmal, würde ich mich am liebsten tragen lassen. Aber Leute, ich gehe nicht mehr ohne Zähneputzen ins Bett. Leute, man wird erwachsen und manche Dinge sind einfach vorbei. Das ist okay, aber wir müssen aus diesem Kindheitsmodus bewusst aussteigen und wir müssen reif werden. Und manchmal hat es auch was damit zu tun, aufzuhören zu jammern und zu meckern und zu merken, Leute, es geht nicht um mich, sondern es geht um ein durch mich. Das ist Reife. Ich habe das mal versucht so zusammenzutragen. Gott geht es zwar um dich, aber eben nicht nur um dich, sondern auch um ein durch dich an dein Gegenüber. Und darin liegt unsere Berufung, Leute. Die Nahrung zu ergreifen, wir haben gerade gehört, in der Anwendung geübt zu sein und dann weiterzugeben, was wir empfangen haben. Das ist die gute Nachricht und damit sind wir Träger der guten Nachricht. Weil Leute, wir haben eine Welt da draußen, die ist mangelernährt. Wir haben eine Welt da draußen, wo Menschen sind, die sind hungrig und die wissen noch nicht mal, auf was sie Hunger haben. Und jetzt fangen die an, in verschiedene Läden zu gehen und dort ihren Laden zu stillen. Und merken, es scheint lecker zu schmecken, aber ich werde nicht satt. Ich weiß, wovon man satt wird. Aber ich lasse mich füttern. Kann nicht sein, Leute. Das kann nicht sein, Leute. Ich bitte euch, ich möchte nicht manipulativ auf die Tränendrüse drücken, aber ich fordere euch raus, meinen Appell heute zu hören. Auch wenn ich dann nie wieder hier zum Predigen eingeladen werde, muss ich es trotzdem heute sagen, Leute. Lasst uns erwachsen werden. Lasst uns die Berufung annehmen. Und ein kleiner Hinweis, es macht auch Spaß. Es ist toll, erwachsen zu sein. Leute, wie reagieren denn Kinder? Was ist denn typisch kindlich? Ein Beispiel. Ein Kind läuft ungestüm, stolpert, fällt hin. Die Eltern sehen es und dann alle Eltern von euch wissen, es gibt diesen kurzen Moment, wo du durch die Reaktion als Eltern beeinflussen kannst, was jetzt kommt. Wenn du mitdramatisierst, oh, du bist hingefallen, dann geht die Sirene an. Oder du reagierst mit Humor, ein Kind steht auf. Wisst ihr, wo die Dämme brechen, wenn das Kind sieht, die Hose ist offen und drunter ist was rot? Dann ist nichts mehr zu halten. Als Erwachsene stolpern wir auch. Leute, ich bin überrascht. Ich bin gewohnt zu laufen seit 47 Jahren. Und die größte Herausforderung für mich sind Türpfosten. Und die Funktion des kleinen Zehens. Ich glaube, der ist nur für Türpfosten da. Leute, es ist nicht unüblich, dass im Haus Statz ich in der Ecke kaure in Embryonalstellung, weil ich mir wieder den kleinen Zehen angeschlagen habe. Meine Familie hat keine Empathie mehr. Meine Kinder laufen an mir vorbei, ey, weil das schon so normal ist, versteht ihr? Und ich frage mich, wie dumm soll man sein? Also eines Tages muss man doch kapiert haben, bleib vom Türpfosten weg. Das mache ich seit mal, bitte lasst uns das unter uns behalten. Ihr biebt es bei der Predigt aus, bei der Aufnahme. Jetzt bin ich so reif mittlerweile, jetzt habe ich mir Hausschuhe gekauft, die vorne geschlossen sind. Wisst ihr, manchmal lernt man ja was dazu. Und wisst ihr, wie oft ich laufe und ich sehe an den Hausschuhen, wie diese Stelle abgeschrammt ist. Und ich denke, es wäre jedes Mal der Zehen gewesen. Leute, irgendwann wird man doch erwachsen und kapiert das. Leute, auch manchmal stürzen wir als Erwachsene und schlagen uns die Knie auf. Aber wir stehen wieder auf und für gewöhnlich machen wir so und gehen weiter. Das ist der Unterschied zwischen einem Kind und einem Erwachsenen. Und wenn ich dann beim bisschen Laufen merke, oh, es war doch Ärger, dann gehe ich zum Arzt oder fahre ins Krankenhaus. Aber Leute, ich jammer und heul nicht rum, außer ich bin ein Mann. Aber bei Männern ist nur bei Schnupfen schlimm. Bei schlimmen Verletzungen, sobald es blutet, werden wir taff. Aber Schnodder, Nase, das ist wirklich auch schlimm. Und ich würde mir da von euch Frauen auch ein bisschen mehr Verständnis erhoffen. Aber Im Jakobus steht es wie folgt, und das ist für mich hier eine passende Aussage. Leute, lasst uns Täter des Wortes sein und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Leute, wenn wir nur hören, wenn wir nur aufnehmen, dann betrügen wir lügen uns in die, ich bin schon seit Jahren Christ. Ja, aber wirst noch gefüttert. Du betrügst dich selbst, wenn du nicht reif wirst. Leute, die Frage ist, bist du schon tätig oder bist du noch am Konsumieren? Wir sollen Früchte tragen. Wofür sind Früchte denn da? Nie für den Baum, der sie trägt. Niemals. Wir haben es Herbst, ihr könnt rausgehen, ihr könnt sehen, wie Apfelbäume jetzt aussehen. Die haben die Früchte noch getragen und jetzt fallen die alle ab. Und entweder liegen um den Baum schon verfaulte Früchte rum und Tiere freuen sich, weil sie an denen sich jetzt eine Freude machen können. Oder ein Bauer hat sie und macht da draußen Apfelsaft oder nochmal was zum Essen, einen leckeren Apfelkuchen. Aber der ist nie für den Baum da. Wir sollen Frucht tragen, die Frucht ist nicht für uns. Die Frucht ist damit da, dass andere Leute was abkriegen. Darum geht's. Und das, Leute, da könnt ihr eure Bibel drehen und wenden, ihr werdet das überall finden. Die Frage ist, welche Brille trage ich und wie sehe ich das? Zwickende Frage, und ich komme damit zum Schluss. Ich glaube, heute meine kürzeste Predigt bei euch bisher. Ich kann auch kurz. Wann hat das letzte Mal durch dich jemand Nahrung gekriegt? Wann ist das letzte Mal jemand durch Gottes Geist in dir, durch dich durchfließend, bewegt worden, belebt worden, gefüttert worden? Wann hat das letzte Mal jemand von deinem Baum Frucht genommen? Du musst dich nicht Pastor nennen dafür. Und du musst kein berühmter Prediger dafür sein. Dafür brauchst du noch nicht mal die Gabe der Evangelisation. Das liegt in deinem Gotteskindsein begründet, dass du das kannst. Wie viel Frucht an unseren Bäumen hängt. Das ist der, der das Wachstum schenkt, der das festlegt. Das hat was mit dem Maß zu tun, das Gott uns zutraut. Und der eine Baum, der hat Früchte, du denkst, wie kann denn ein Baum so viel Früchte tragen? Und an deinem Baum beobachtest du einen Apfelbaum, der hat nur 2 Äpfel. Aber wenn die 2 Äpfel nicht nur Fallobst werden und unten verfaulen, sondern jemand was bringen, sind die 2 Äpfel großartig. Die Frage ist, wann konnte das letzte Mal jemand von deinem Baum etwas nehmen? Halt mal für einen kurzen Moment diese Frage aus. Und vielleicht führt uns das jetzt in einen guten Moment, wo wir vor Gott treten. Und wenn ihr mögt, ihn einfach bitten, komm und lass mich Frucht tragen. Aber ich entscheide mich hiermit auch, von meiner Couch aufzustehen, von meiner geistlichen Couch. Und die Energie, die ich zu mir genommen habe, zu verstoffwechseln, damit etwas daraus entsteht. Und dazu lade ich euch ein und dazu rufe ich euch heraus. Und ich mache jetzt mal einen Vorschlag, das müssen wir gar nicht kompliziert machen. Ich würde jetzt einfach einen Moment der Stille, dass ohne dass jemand redet, auch ohne Musik, ganz ruhig, jeder von euch die Möglichkeit hat, es kurz zu verarbeiten, was ich gesagt habe. Und dann würde ich ein Gebet sprechen, okay? Wisst ihr, manchmal, da tut es auch gut, wenn wir eine zeichenhafte Handlung machen, wenn wir eine Position verändern wollen. Gott braucht es, glaube ich, nicht, aber wir manchmal schon. Als ein Reminder oder als etwas, was uns das manifest werden lässt. Und ich möchte euch jetzt einladen, ich werde das Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ich bin auf der Couch gesessen und heute stehe ich auf, und ich bin auch bereit, den Preis zu zahlen, den das kostet. Und der Preis ist, dass ich mich nicht mehr füttern lasse, sondern Selbsternährer werd und dann andere Leute fütter. Dass du während dem Gebet aufstehst. Ich bitte dich nicht, mir zuliebe aufzustehen. Das ist zu ernst, Leute. Wenn du noch brauchst, dann bleib bitte lieber sitzen. Das ist zu ernst. Und du brauchst auch gar nicht nach links und rechts gucken, was jemand von dir denken möge, weil vielleicht denkt der neben dir ohnehin, ah, das braucht er gar nicht, weil der steht schon längst und ist nicht auf seiner Couch. Deswegen müsst ihr euch auch gar nicht schämen, wenn ihr sitzen bleibt. Aber wenn ihr aufsteht, dann rufe ich euch wirklich heraus, die nächste Woche wird ein Abenteuer. Was ihr dann tun sollt, oh, das ist ganz einfach, das wird euch der Geist Gottes sagen, weil der redet nämlich zu uns. Und dann dürfen wir auch mutig sein. Und himmlischer Papa, so kommen wir zu dir und Herr, wir lieben es, dass du unsere Quelle bist und dass du das lebendige Brot bist und dass von dir gute Nahrung kommt. Und Herr, wir sollen erwachsen sein und sollen Lehrer sein vom Reifegrad und sollen andere füttern. Herr, wir sind nicht abhängig, dass Menschen uns füttern, sondern du ernährst uns. Und ich bitte dich jetzt für jeden, der sich getraut hat aufzustehen, dass du kommst, Heiliger Geist, und in ihm einen Wechsel vollziehst von der Abhängigkeit, von vielleicht sogar Bequemlichkeit. Und wenn das bei dir eine Rolle spielt, dann bitte ich dich jetzt auch in diesem Gebet in deinem Herzen, in deinem Geist Gott um Vergebung zu bitten und ab jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ich werde die Frucht weitergeben. Ich werde andere Leute dran lassen. Ich werde nicht mehr still sein. Und Heiliger Geist, komm jetzt und fall du mit deiner Kraft und jeden, der steht, der sich erhebt, Herr, komm, zieh du und füll du diese nächste Woche mit Momenten, wo Frucht weitergegeben wird. Und das möchte ich über dir aussprechen. Keine Sorge, du wirst ihn hören. Hör hin, mach deine Ohren auf, du wirst ihn hören. Und ich bitte dich, Herr, komm du und starte nun eine Versorgungsaktion für diese Region. Komm du und erreich zu Kirche am Teck und die Umgebung und wo auch immer es hin weitergeht, mit deiner Frucht, mit deiner Ernährung, Herr. Und komm, lass Menschen durch uns, und das ist eine unglaubliche Ehre, dass du das tust, danke, Herr, erkennen, was für ein guter Gott du bist. Danke, Herr. Amen.